Der Himmel hatte noch dieses unglaubliche, klare Septemberblau. Die kühle Morgenluft roch nach vergehendem Sommer. Es war in den vergangenen Wochen hier oben an der Küste spürbar ruhiger geworden. Nur wenige Urlauber nutzten die Herbstferien, um noch einmal Sonne zu tanken und sich den frischen Nordost um die Nase pfeifen zu lassen. Lea hatte es an diesem Morgen nicht eilig, in ihren Laden zu kommen, denn der ganz große Ansturm war früh um 7:30 zu dieser Jahreszeit sowieso nicht zu erwarten. Amy, ihre weiße Hirtenhündin, trödelte auf dem Weg zum Hafen hinter ihr her. Die meisten Geschäfte waren noch geschlossen, nur die Backstube lockte schon mit ihrem Duft nach frischem Brot und knusprigen Brötchen, dem Lea nicht widerstehen konnte. Die Türglocke bimmelte, als sie eintrat, und sie wurde mit einem freundlichen »Moin, moin« begrüßt. »Moin, Hedda«, gib mir bitte die beiden belegten Brötchen da, sagte sie und deutete auf ihre Frühstückswahl. Gern, Lea. Sag mal, wie lange bleibst du noch? Wann macht ihr zu?
Ach, ich denke, Ende Oktober ist Schluss. Lohnt sich nicht mehr wirklich. Dann geht's wieder ab ins graue Hamburg. Du hast einen Vorteil. Brot ist nicht saisonabhängig. Das kaufen die Leute immer. Du weißt ja, wir sind mit dem Yachtbedarf vollkommen auf die Urlauber angewiesen. Und meine Mutter braucht uns während des Wintergeschäfts im Teekontor immer dringend.
Deine Freundin Mette geht wieder mit?
Ja, klar. Seit sie ihre Ausbildung bei uns im Geschäft gemacht hat, gehört sie sowieso zum Inventar. Aber du weißt ja, gern gehe ich nie. Das fällt mir jedes Jahr schwer.
Du wirst mir fehlen, Mädchen. Und unser kleiner Klönschnack am Morgen. Komm, nimm deiner Amy einen Heidesand mit raus.
Die wird noch ganz fett, wenn sie jeden Tag Kekse kriegt, lachte Lea, verabschiedete sich von der Bäckerin und brachte dem begeistert wedelnden Hund den Leckerbissen vor die Tür. Den Fußweg zum Hafen genoss sie jeden Morgen. Sie liebte es, dem Städtchen beim Aufwachen zuzusehen, die vertrauten Leute zu begrüßen, langsam die letzte Müdigkeit abzuschütteln und nach auf Touren zu kommen. Lea atmete tief durch, schmeckte den Hauch von Salz auf ihren Lippen.
»Höchstens noch 4 Wochen.« »Dann ist es vorbei«, seufzte sie.
Als sie die Ladentür aufschloss, ließ die sich nur gegen einen leichten Widerstand aufdrücken und Lea fluchte.
»Verdammt nochmal, Mette, du blöde Kuh, schon wieder, was für eine Sauerei!«
Im nächsten Atemzug brüllte sie die Hündin an. »Amy, bleib stehen, du verteilst dir alles im Geschäft, wenn du da jetzt auch noch durchlatscht.« Wieder einmal hatte Mette, ihre beste Freundin und Mitinhaberin, ganz offenbar abends nach dem Wischen den vollen Putzeimer direkt hinter der Tür abgestellt und dann das Haus durch den Hintereingang verlassen. Der halbe Fußboden war überschwemmt. Der Hund hatte sich durch den Türspalt gequetscht und hinterließ nun überall nasse Pfotenabdrücke. Sie scheuchte die schuldbewusst guckende Amy in ihren Korb im winzigen Hinterzimmer und machte sich ans Aufwischen.
»Dämliche dänische Pute, der werde ich was erzählen, wenn sie kommt«, knurrte sie halblaut.
»Erzähl mir was!« Lea fuhr herum, sah in Mettes verlegenes Gesicht und polterte ungebremst weiter.
»Los, schwing den Wischmopp und sieh zu, dass wir den See wieder trocken kriegen, ehe das Wasser die vollen Kartons da drüben durchweicht.«
»Gerne, wenn du sofort die dämliche dänische Pute zurücknimmst«, erklärte Mette schmollend, die Arme demonstrativ vor der Brust verschränkt.
»Was habt ihr denn hier gemacht? Wasserrohrbruch?«
Kalle, der Postbote, stand in der Ladentür.
»Aber eine größere Lieferung für euch. Wohin hättet ihr die Pakete gern? Und wer unterschreibt mir das hier? Die dämliche dänische Pute oder des Teufels Artgenossin?«
»Kalle, lass das!« Lea war jetzt nicht dazu aufgelegt, sich Sprüche bezüglich ihrer roten Haare und Sommersprossen anzuhören. Schon zu Schulzeiten war sie ständig damit aufgezogen worden.
»Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen«,
pflegten die Bengel hinter ihr herzurufen, wenn sie sich wieder mal ziemlich unmädchenhaft, notfalls mit ihren kleinen, aber knallharten Fäusten auf dem Pausenhof durchgesetzt hatte. Die Butter ließ sie sich nie vom Brot nehmen, aber mit diesem Reim, den sie jetzt glücklicherweise kaum mehr zu hören bekam, konnte man sie immer schon zur Weißglut treiben. Im Laufe der Zeit war aus dem wirklich ziemlich gelbstichigen Karottenrot ihrer Lockenmähne ein warmer, rötlicher Kastanienton geworden. Wunderbar harmonierte diese Nuance mit der silbrig gesprenkelten Bernsteinfarbe ihrer Augen und machte Lea zu einer auffallenden, aparten Schönheit.
Die ganze direkte Sonneneinstrahlung zur Mittagszeit musste sie wegen ihres hellen, empfindlichen Teints auch heute noch meiden, hatte aber ihre Tricks entwickelt, gegen Ende des Sommers mit einer attraktiven, milchkaffeefarbenen Haut aufwarten zu können, die sie mit viel Pflege bis in den Winter zu erhalten versuchte. Kalle verdiente also eine kleine Kopfnuss, die er klaglos einsteckte, und bekam Anweisungen, wohin er die Pakete räumen sollte. Mette hatte wütend ihre Schwedenklocks in eine Ecke gepfeffert. Mit nackten Füßen und hochgekrempelten Hosenbeinen stand sie in dem See und wrang den Wischmopp. Der dicke, hellblonde Zopf war ihr aus dem Nacken gerutscht und schwang dabei wie ein Glockenpendel im Takt vor ihrem Ausschnitt.
»Habt ihr eigentlich schon gehört, Mädels? Der Breckwold hat angelegt«, verkündete Kalle. »Ihr wisst ja, ich bin in puncto Neuigkeiten noch zuverlässiger als der Friseur und vor allem tagesaktuell.«
»Der wer hat angelegt? Muss man den kennen?«, fragte Lea. Kalle tat wissend und geheimnisvoll.
»Tja, frag den Hafenmeister. Ich hab zu tun«, entzog er sich hinterhältig grinsend, stieg in sein Postauto und ließ die beiden einfach stehen.
»Also was nun? Entschuldigst du dich endlich?« Mette hatte fertig gelenzt, war aber noch reichlich sauer. »Das ist dir nun schon zum dritten Mal passiert. Ich finde, du könntest mal weniger schlampig sein. Aber okay, eine dämliche dänische Pute bist du eigentlich nicht. Das nehme ich zurück«, lenkte Lea ein und bekam dafür von Mette ein aufrichtig wirkendes Versprechen, künftig besser aufzupassen.
»Mal was anderes«, begann sie, um vom Thema abzulenken. »Hast du eine Ahnung, wen Kalle meint? Hab den Namen noch nie gehört.«
»Nö, weiß ich nicht, aber wir könnten heute Abend mal zu Klaas rübergehen. Der wird schon wissen, wer da Spannendes angelegt hat«, schlug Mette vor. »Jetzt lass uns bloß erstmal die Kisten auspacken. Bist du sicher, dass es klug war, jetzt noch so viel Ware zu bestellen? Verkaufen wir das noch vor dem Winter?«
»Da mach dir mal keine Sorgen, ich weiß, was ich tue«, entgegnete Lea und machte sich an die Arbeit. Dass es tatsächlich in aller Regel nicht nötig war, sich Gedanken über Ladenhüter zu machen, wusste Mette. Lea hatte ein unglaubliches Geschick, sagenhafte Rabatte bei den Händlern herauszuschlagen, ständig die aktuellsten Kollektionen zu präsentieren und ihre Kunden glücklich machen zu können. Der kleine, schon seit Jahrzehnten eingesessene Laden bot eine schier unüberschaubare Palette unentbehrlicher und nützlicher Dinge, die Segler, Angler und Camper brauchten. Komplettiert durch eine tolle Auswahl praktischer Kleidungsstücke, war er zum Einkaufsmagneten der ganzen Gegend geworden. War einmal etwas sehr Ausgefallenes nicht vorrätig, wusste Lea immer, wie man es spätestens binnen 48 Stunden heranschaffen konnte. Mette bewunderte sie dafür. Kein Lieferant war in der Lage, ihrem Charme zu widerstehen. Es gelang ihr sogar, jeden Händler, der sonst wochenlange Lieferzeiten hatte, zum eifrigen Eichhörnchen werden zu lassen. Jeder schien besonders stolz darauf zu sein, sie beliefern zu dürfen, und ihr Netzwerk war groß und fein gesponnen. Lea hatte sich mit dem Kauf des Ladens ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Nach dem viel zu frühen Tod ihres Vaters stand ihr ein kleines Vermögen zur Verfügung. In weiser Voraussicht hatte er schon kurz nach Leas Geburt einen Fonds für sie angelegt, der im Laufe der Jahre reiche Früchte getragen hatte. Ganz allein wollte sie sich aber an das Abenteuer Geschäftsfrau, wie sie es nannte, doch nicht wagen und hatte Mette überreden können, sich mit einer kleinen Einlage zu beteiligen. Den tiefgreifenden Änderungen in Leas Leben war damals auch die Langzeitbeziehung zu ihrem Freund zum Opfer gefallen, die aber sowieso längst so fadenscheinig geworden war, dass sie nur noch auf den Schlusspunkt gewartet hatte. Die beiden Frauen hatten nicht viel an der Einrichtung ändern wollen, sondern lieber die Verwaltung des Ladens auf den modernsten Stand gebracht. Sie waren übereingekommen, alles so zu belassen, wie es der Stammkundschaft lieb geworden war und jeden, der zum ersten Mal hereinkam, begeisterte. Über viele Jahre hatte der Vorbesitzer maritime Kleinode und skurrile Einzelstücke zusammengetragen und damit eine Atmosphäre geschaffen, die unverwechselbar war. Allein die Galionsfigur war sehenswert. Sie hatte einmal den Bug eines stolzen Seglers geziert. Der Frauenkopf war kunstvoll geschnitzt, der schlanke Körper lief in zwei Fischschwänzen aus und die verblichenen Farben gaben dem Prunkstück einen besonderen, morbiden Reiz.
Im Mittelpunkt des Ladens thronte ein gewaltiger